Der eine oder andere kennt mich vielleicht nicht. Ich bin Matthias Graf. Der Joel hatte mich schon vorgestellt als Norddeutschen, der in der Nähe von Bremervörde aufgewachsen ist. Das ist richtig. Und das schätze ich auch sehr, auch wenn ich jetzt im Süden arbeite. Ich arbeite in Offenburg, Höhe Straßburg, habe dort eine Gemeinde gegründet. Aber ich brauche es, mindestens einmal im Jahr an die Nordsee zu kommen. Auf jeden Fall ans Meer. Der Rhein ist ja in der Nähe. Das war eine Bedingung dafür, dass ich dort nach Offenburg gehe, dass ich zumindest ein bisschen Wasser habe. Alles andere wollte ich dann doch nicht. Und so war es in diesem Jahr auch. Dieses Jahr haben meine Frau und ich beschlossen, wir gehen mal wieder Urlaub machen am Meer. Und so haben wir gesagt, wir gehen diesmal nicht nach Langeoog, nach Ostfriesland, was sowieso der schönste Flecken Erde ist. Okay, nach Haiger vielleicht, das mögt ihr anders sehen. Aber wir haben gesagt, wir gehen nach Schweden und haben dort einen richtig tollen Urlaub verbracht am Meer. Jetzt ist es in anderen Ländern natürlich immer ein bisschen schwieriger, sich dort zurechtzufinden. Man ist durchaus unsicher. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Man kommt in neue Gebäude hinein. Erstmal, man kennt die Sprache nicht. Ja, man hat so lange im IKEA eingekauft, aber man kann immer noch kein Schwedisch. Ja, das ist so bei uns auch so gewesen. Aber wir haben das genossen dort. Eine Eigenheit haben wir aber bis heute nicht verstanden, wie die Schweden mit dem Klo umgehen. Denn anders als bei uns in Deutschland ist es so, wir waren da unter anderem in einem Museum, man geht dort rein und dann hat man so das normale menschliche Bedürfnis, steht vor den Toilettenanlagen und es fehlt die Bezeichnung. Männlein, Weiblein. Die gibt es da nicht, auf jeden Fall nicht überall. Das ist ganz schön tricky. In einem Gebäude gab es das, in dem nächsten Gebäude gab es das nicht. Und so waren wir in einem Museum und tatsächlich war es so, menschliche Bedürfnis drückt, ich gehe nach unten zu den Toiletten, gehe dort rein, habe mich noch orientiert, gehe dort rein, schließe mich ein, den Rest erspare ich euch, ja. Bin fertig, mache die Tür auf und vor mir stehen 4 Frauen. Genau, so ging es mir auch. Ich weiß nicht, ob ich ein zusätzliches rotes Licht dort gesehen habe. Ich war es nämlich. Und das Einzige, was mir spontan dann einfiel, war, die Tür wieder zuzumachen. Ich habe mich im Klo eingeschlossen. Und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich das, ich weiß nicht, was hättet ihr gemacht? Mich würde sehr, sehr interessieren. Ich habe abgewartet, habe nochmal gespült und so getan, als wenn ich nochmal müsste. Und habe dann langsam diese Tür geöffnet, um rauszuspickeln, ob noch jemand da ist. Und glaubt mir, es war das einzige Mal, dass ich ohne Hände waschen aus diesem Klo geflüchtet bin. Zurück zu meiner Familie. Es war mir super peinlich. Wisst ihr, das Beste war, ich drehe mich um und merke, das war das Männerklo. Ich war auf der richtigen Toilette gewesen. Ich hatte mich innerlich furchtbar blamiert, aber äußerlich war alles in Ordnung. Dieses Erlebnis ist mir so hängen geblieben und bis heute muss ich daran denken, wie diese Tür wieder zuging. Peinlichkeit, das ist etwas, was aus unserem tiefsten Herzen kommt. Wenn wir uns schämen, ist das etwas, das können wir nicht kontrollieren. Das kommt einfach von selber und die äußeren Anzeichen dafür kommen auch von selber. Das ist ein Gefühl, was tief in uns drin steckt, was wir auch nicht eben mal so loswerden. Und interessanterweise hilft es auch nicht, wenn dir jemand sagt, schäm dich nicht. Ist mir auch schon passiert. Denn ich würde behaupten, dass mindestens 20% hier sind, die sagten, ist mir auch schon passiert. Ich war auch schon im verkehrten Klo. Ja, aber ich sehe schon ziemlich viel. Es sind vielleicht sogar 30%. Das Schlimme ist, es hilft dir nichts, wenn dir jemand sagt, ist mir auch, schäm dich nicht, ist mir auch schon passiert. Das muss dir doch nicht peinlich sein. Dieses Nicht-Schämen, das entdecken wir überraschenderweise auch in der Bibel. Dieses Wort Schämen kommt gar nicht so häufig vor. Diejenigen, die ganz viel in der Bibel lesen, werden ganz schnell einen Vers im Kopf haben. Diejenigen, die es nicht so häufig lesen, denen lese ich diesen Vers gerne vor. Und zwar aus Römer 1, Vers 16. Den habe ich euch hier mitgebracht zum Mitlesen. Dort sagt Paulus folgenden Satz: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Wenn man sich schämt, dann tut man das ja, weil man offensichtlich etwas Dummes, etwas Naives oder etwas völlig Verkehrtes gemacht hat. Etwas, was eigentlich zu intim wäre, als dass ich das irgendwie ausbreiten könnte. Und diese Gefühle, die gehen nicht weg. Und Paulus weiß das. Der kann jetzt großartig sagen, hier, hört auf, dich zu schämen, schäm dich nicht. Paulus weiß das, was heute jeder Therapeut sagen würde. Die Therapeuten von heute sagen, Scham ist ein Gefühl. Und ein Gefühl kann man nicht verbieten. Aber man kann den Grund für dieses Gefühl erforschen und verändern. Und genau das macht nämlich Paulus. Paulus wusste damals schon, wie man damit umgehen kann, mit so einem Gefühl der Scham. Denn hier geht es nicht um irgendeine Sache. Hier geht es um den Grund dessen, warum es Gemeinden gibt in Deutschland, warum Menschen beten, warum Menschen an Jesus glauben. Es geht um die gute Nachricht, das Evangelium. Wenn alle beten, wenn alle an Gott glauben, dann ist es kein Problem, dass man sich irgendwie schamhaft irgendwie verhalten könnte. Ich kenne das viel zu gut von mir selber. Wenn alle am Tisch beten, ist es doch gar nicht peinlich. Aber wer von euch geht ins Restaurant und faltet seine Hände vor dem Essen und betet dort und schaut sich nicht um, ob irgendjemand sonst guckt? Genau das passiert. Wir schämen uns manchmal immer dann, wenn wir eben nicht in der Mehrheit sind. Und bei Paulus ist es eben genau das Gleiche. Paulus ist eben nicht in der Mehrheit. Das ist bei uns nicht anders als bei ihm. Wir sind nicht die Mehrheit, die in diesem Land, die glauben an einen Jesus. Und die von ihm Rettung erwarten. Und für Paulus war das noch schwieriger. Er wurde für seinen Glauben geschlagen. Er wurde für seinen Glauben verhaftet. Er wurde für seinen Glauben ausgelacht. Er wurde verspottet. Alles das hat er erlebt. Und alles das weiß er, aber sagt, ich schäme mich aber nicht. Warum nicht? Ich habe zwei Gründe für euch, die er hier in diesem Vers nennt, die der Grund dafür sind, dass du dich nicht schämen musst und dass ich mich nicht schämen muss über meinen Glauben. Der erste Grund, der hier da ist, ist, die Rettung gilt für jeden Menschen. Die Rettung gilt für jeden Menschen. Das ist das allererste, was er hier sagt. Man überliest diesen Vers ganz schnell und auch den Inhalt und man sagt, ja gut, das Rettung gilt für alle Menschen, das ist ja alles schön und gut. Aber was bedeutet das denn für dich und mich und für meine Scham, wenn ich über Jesus rede? Das bedeutet zuallererst, dass es keine Exklusivität gibt. Egal wie reich du bist, egal wie alt du bist, ob du weiß bist oder schwarz, ob du gelb bist oder braun, das ist völlig egal. Die gilt für alle Menschen, für jeden von uns gilt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und uns retten möchte. Denn das ist das Evangelium. Die gute Nachricht ist, dass Jesus dich rettet. Dich rettet aus deiner Einsamkeit. Dich rettet aus deinem Alleinsein. Dich rettet aus deiner Sinnlosigkeit. Dich rettet aus diesem Gefühl, dass du nicht mehr gebraucht wirst hier auf dieser Welt. Und Gnade, das ist doch um uns herum. Um uns herum herrscht dieses Gefühl der Depressionen. Dass Menschen meinen, ich bin doch gar nicht wichtig hierfür. Und Jesus sagt im Evangelium, nein, du bist so wichtig, dass ich für dich komme auf diese Welt als Gott. In unserer Gesellschaft herrscht so das Gefühl des Alleinseins, der Einsamkeit. Und Jesus sagt, ich bin da. Ich bin gekommen, damit du dieses Gefühl nicht mehr tragen musst. Ich bin da, um hineinzukommen in diese Schwierigkeit. Und das nächste ist das Geltungsgefühl, was wir auf unserer Erde haben. Jeder hat das Gefühl, dass er braucht, ein Stück weit Geltung zu bekommen in unserer Gesellschaft. Jeder. Und was machen wir? Wir verteilen Klicks. Wir verteilen Likes. Und auf der Suche nach diesen Likes verlieren wir uns selbst. Und Jesus sagt, du bist mir so viel wert, dass ich zu dir komme. Das ist die gute Nachricht. Und die gilt allen Menschen, die gilt allen, jedem von uns, nicht nur einer ausgewählten Gruppe. Das ist nichts Gelerntes, nichts Ererbtes, nichts Erworbenes. Und auch gerade, wenn man hier in so einer Gemeinde zusammen ist, auch da muss uns bewusst sein, jeder Einzelne von euch gilt Gottes Rettung. Das finde ich ganz herausfordernd. Denn manchmal überheben wir uns. Wir denken, wir sind ja mit Jesus zusammen und ich weiß schon, wie es funktioniert. Dabei vergessen wir manchmal, dass wir jeder Einzelne hier diese Rettung braucht. Ich liebe das Abendmahl. Ich als Pastor habe das Vorrecht, das Abendmahl häufiger auszugeben. Ja, dann verteile ich das Abendmahl an die Leute. Abendmahl, für diejenigen, die es nicht so intensiv kennen, heißt, dass wir feiern, dass Jesus uns gerettet hat. Und dass wir nicht nur feiern, das Kreuz feiern, sondern auch etwas Neues feiern, nämlich Gottes neues Leben, was er mit uns leben will. Den neuen Bund. Und dann stehe ich dann so vor den Menschen, die dann kommen und mit mir gemeinsam dieses Abendmahl feiern. Dann sehe ich die Menschen, die da sind, in ihrem Beziehungsproblem. Ich weiß ganz genau, der ist zum dritten Mal verheiratet und kriegt es wieder nicht hin. Und dann komme ich zum Nächsten und gebe dem das Abendmahl und sehe vor mir jemanden, der zutiefst gebeugt ist, weil er gerade eine Privatinsolvenz hat. Zutiefst erschüttert ist. Und ich gehe zum Nächsten und sehe ihn, wie er arbeitslos geworden ist. Und ich gehe zum Nächsten und sehe vor mir diesen, der gerne über andere lästert. Und gehe zum Nächsten und sehe denjenigen, der lügt. Und gehe zu mir und sehe mich, der ich genauso viele Fehler mache. Und wir stehen alle auf einer Ebene. Gottes Rettung gilt für alle. Das darf uns nicht überheblich machen, sondern macht uns zutiefst demütig, weil wir wissen, diese Rettung gilt mir. Jesus möchte mich retten aus meiner zutiefsten Perspektivlosigkeit, aus den Dingen, die sich angehäuft haben in meinem Leben, die ich klären muss. Und darin begegnen wir dieser Jesus. Manchmal glauben wir, wir müssten als Christen Superhelden sein. Wir glauben manchmal, dass wir Gottes Segen gleichsetzen mit Erfolg. Aber das ist ein verkehrtes Denken. Wir halten manchmal zu sehr am Bewertungssystem dieser Welt fest. Dieses Bewertungssystem dieser Welt heißt, ich habe Erfolg, das heißt, ich bin ein Segen Gottes, das heißt, ich bin Gott angenehm. Aber das stimmt nicht. Jesus erzählt dazu eine interessante Geschichte. Lazarus ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die er erzählt. Interessanterweise ist das ein Beispiel, eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis. Und in dieser Geschichte geht es um zwei Personen. Einen, der ziemlich erfolgreich ist, der hat ziemlich viel Kohle, der hat ein tolles Haus, der hat Menschen, die ihm helfen und ihm bedienen. Der hat Freunde, der ist anerkannt in der Gesellschaft, ein richtiger Lebemann, toll. Und auch im religiösen System gar nicht so unangenehm. Und vor seinem Haus ist dieser Lazarus. Lazarus ist im Übrigen die einzige Person in einer Beispielgeschichte aus dem Neuen Testament, die Jesus erzählt, der einen Namen bekommt. Und beide sterben. Und beide bekommen, was sie verdienen. Lazarus, der total unerfolglose, dieser gebeutelte Mensch, erlebt die Fülle bei Gott. Und dieser Reiche erlebt die Pein in der Hölle. Wisst ihr, wir haben manchmal dieses Bewertungssystem der Welt viel zu stark eingeatmet. Dass wir denken, mit Erfolg, mit dem, wo wir schön mit glänzen, das wäre der Beweis dafür, dass wir im Segen Gottes leben. Aber das ist es nicht. Diese Rettung, die wir bei Jesus erfahren, kommt aus seinem Kreuz und aus seinem Blut. Aus Leid und nicht aus der schönen Ritterrüstung. Schäme ich mich deswegen? Auf keinen Fall. Weil dieses Bewertungssystem mir neues Leben gibt. Es gilt allen. Und meine Frage ist an dich, wie erlebst du diese Rettung in deinem Leben? Oder ist Christsein für dich so normal geworden, dass du denkst, naja, es ist jetzt nichts Besonderes mehr für mich. Ich gehe in einen Gottesdienst. Ich arbeite irgendwo mit. Ich mache meinen Alltag. Ich bete mal. Ich glaube, uns muss wieder neu bewusst werden, dass Rettung etwas ist, was existenziell ist. Was uns zutiefst rausholt. Das ist der Grund, warum wir hier in einer Gemeinde zusammen sind. Weil wir alle gerettet sind. Durch die Gnade. Alle. Der zweite Punkt, der hier eine Rolle spielt, der ist auch in diesem Vers versteckt. Der zweite Punkt ist, dass es eine Gotteskraft ist. Ich habe hier ein Bild für euch. In den Text für euch nochmal. Wisst ihr, was bewirkt denn Scham? Scham bewirkt und ist etwas Zerstörerisches. Es zeigt meine Wirkungslosigkeit, meinen Fehler. Wenn ich mich schäme, glaube ich nicht, dass ich etwas Gutes tue, dass ich etwas Heilsames habe, sondern ich denke, ich habe hier etwas getan, was absolut daneben ist, oder? Genau das tue ich. Ich stehe auch nicht hinter dem, was ich tue. Aber hier sagt Paulus, bitte denkt etwas neu, lasst das neu in euer Herz hinein, dass hier eine Kraft wirkt in euch. Und das ist nicht irgendeine Kraft, das ist Gottes Kraft, die wirkt. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Ich beschäftige mich ganz viel damit, wie man so das Leben betrachten kann. Und ich lese gerne und bin viel in Büchereien unterwegs. Was mir auffällt, ist, dass es neuerdings so tolle Selbstoptimierungsbücher gibt. Hat jemand schon mal gehört von, seid ihr zwischendurch mal unterwegs in solchen Bereichen? Ja. Coaching ist da völlig neu. Die 1%-Methode. Sage ich nur. Das ist das nagelneueste Buch, was gerade durch die Gegend läuft. Wenn ich nur 1% verändere in meinem Leben, dann verändert sich alles. Ja, schönes Buch. Dann habe ich ein anderes Buch gelesen, 100 Essays, die dein Leben verändern. Ich habe bei Essay 3 abgebrochen, weil sich irgendwie nichts getan hat. Aber so ist unser Leben voll. Wir müssen uns komplett irgendwie renovieren, oder? Wir gehen in irgendwelche Bodybuilder-Vereine, damit wir ordentlich dastehen. Ja? Wir geben einen Haufen Geld dafür aus, für den Eyeshadow, den Lidschatten, damit wir möglichst gut aussehen. Jeder möchte irgendwie seine Work-Life-Balance so hinbekommen, dass das Leben optimiert wird. Wisst ihr, Jesus und seine Kraft, die ist nicht dafür da, dass sie noch 10% obendrauf packt, die uns noch fehlen. Sie ist auch nicht dafür da, noch ein paar kosmetische Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen. Dafür ist sie nicht da. Im Gegenteil. Sie ist dafür da, dass sie dich komplett umkrempelt. Egal wie du gerade bist, sie ist dafür da, dass da, wo du bist, nicht, dass du da bleibst, sondern dass du neu wirst. Und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Und diese Kraft Gottes, die soll und will an dir wirken. Und das kann sie, wenn du an sie glaubst. Das Hauptproblem ist nämlich, dass wir nicht daran glauben. Wir glauben häufig nicht an die wirksame Kraft. Das ist das größte Problem darin. Vielleicht auch, weil diese Kraft gar nicht so glamourös ist. Denn diese Kraft, die wir gerade haben, die manifestiert sich durch das Leid von Jesus. Der geht ja ans Kreuz für uns. Das ist jetzt nicht gerade glamourös. Lieber hätte ich einen Superhelden. Lieber hätte ich einen, der seine stählerne Rüstung anzieht, der seinen tollen Anzug anzieht und da der Held ist. So einer wäre ich auch gerne. Aber Jesus ist das nicht, das ist ein geschundener Leib, der etwas auf sich nimmt und der dann sagt, bitte gib dich mir hin, ich mache etwas Neues aus dir. Ist das etwas, wo man gerne mit dabei ist? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir müssen uns, glaube ich, neu wieder diesem Jesus hingeben. Ich glaube, dass Scham ein hervorragender Indikator ist. Ein Indikator dafür, wie stark ich mich diesem Gott hingebe. Je mehr ich mich schäme, desto mehr sollte ich mich hingeben. Hingeben an diese Kraft. Denn hier steht, das ist die Kraft Gottes. Nicht, dass Gott dir die Kraft gibt oder die Kraft hat. Und wisst ihr, was das stärkste Zeichen für uns Christen ist? Wenn wir an dieser Kraft partizipieren wollen, an dieser Kraft Anteil haben wollen, wisst ihr das? Das. Die Kraft Gottes manifestiert sich nur durch das Gebet, indem ich mich Gott hingebe. Mich von ihm prägen lassen. Und deswegen schäm dich nicht. Halte deine Wunden und deine Schmerzen Gott hin. Denn er möchte sie heilen. Halte deinen Ärger, deinen Frust Gott hin. Und lass dich neu von ihm füllen. Halte deine Scham ihm hin. Und deine Schuld, wo du offensichtlich Fehler gemacht hast, damit er das verändern kann. Erst dadurch wird es richtig neu und lebendig. Und daran glaube ich. Ich glaube, dass Gott das tut. Hingabe, die Hingabe an ihn. Und die Aufgabe für uns. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diese Gedanken. Was ist an diesem Vers, an den Ausführungen, die ich jetzt dazu gemacht habe, was ist für dich der besondere Gedanke? Ich habe für euch drei Fragen mitgebracht und würde die bitten, dass die eingeblendet werden. Wo hat Gott dich heute Morgen ermutigt? Wo hat er dich angesprochen? Tief hier. Weil du gemerkt hast, in meinem Inneren schäme ich mich manchmal für meinen Glauben. Welche Gedanke gibt Gott dir ins Herz? Gott ist nicht ein Gott, der einfach hier seinen Gottesdienst absitzt und sagt, schön war's, gehen wir nach Hause, gib mir da essen. Nein, ich glaube, Gott fordert dich auf, diesen Gedanken nachzugehen. Er pflanzt etwas in dich hinein und möchte, dass du es vertiefst, da wo du bist. Dein Geist, Gottes Geist, der bewirkt etwas für dich. Und das Dritte, Gott, wie kann ich einen Schritt mit dir machen? Wisst ihr, ich glaube, dass Lebendigkeit sich nur dadurch zeigt, indem du einen Schritt vorwärts gehst. Und nicht, indem du sagst, schön, habe ich verstanden. Nein, es muss einen Schritt weitergehen. Deswegen werden wir im Anschluss an diesen Gottesdienst auch hier vorne Menschen haben, die für dich beten, die dich segnen, die dir die Unterstützung, diese Kraft Gottes nochmal vergewissern. Ich möchte euch jetzt eine Zeit der Stille gönnen. In dieser Zeit der Stille würde ich euch bitten, diese drei Fragen für euch einmal zu bewegen. Vielleicht ist es das erste Mal, dass ihr so etwas macht. Versucht euch mal darauf einzulassen und zu hören, ob Gott nicht zu dir spricht. Welche Ermutigung er gibt, welche Gedanke oder welchen Schritt du gehen sollst. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir als Menschen hier zusammenstehen dürfen, die sich Zeit nehmen können, eben um diese Fragen zu bewegen. Danke, dass du zu jedem Einzelnen hier sprichst, dass du der lebendige Gott bist, der sich nicht zurückgezogen hat.
danke dafür, dass du uns herausholen willst aus dem, was uns umtreibt, wo wir verzweifelt schreien in der Dunkelheit unseres Alltages nach Rettung. Danke, dass du das nicht exklusiv für irgendeine Gruppe gemacht hast, sondern für mich und jeden Einzelnen hier. Und ich bete vor allen Dingen für diejenigen, die schon lange mit dir verbunden sind und deren Leben, geistiges Leben, mit dir diese Verbindung eingeschlafen ist, müde geworden sind, dass ihr Leben, wie du an diese wunden Stellen herankommst und sie neu mit Leben füllst, Wunden heilst, Neues aufblühen lässt. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in dieser Zeit uns nahe kommst und wir das erleben, dass wir beschenkt werden von dir und ohne Scham davon weitererzählen, wie gut du bist und wie sehr es uns beschenkt, dass du uns rettest.